Juhu, da ist doch glatt schon wieder so eine Woche vorbei. Heute bei mir im Interview ist die wunderbare Viktoria Weber. Und zwar ist die Viktoria Host vom Creator Way Podcast. Vielleicht kennst du ihn schon, vielleicht hast du ihn schon mal gehört. Wenn nicht, unbedingt reinhören. Und Viktoria erzählt heute im Interview über ihre Reise, wie es dahin ging. Und irgendwann nörden wir total ab über Blogs und Webseiten und was weiß ich nicht alles. Also, auf geht die wilde Fahrt. Moin zusammen und herzlich willkommen im Content Marketing Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Schreib-, Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Heute zu Gast bei mir im Podcast ist Viktoria Weber. Viktoria ist Squarespace-Expertin und Squarespace ist ein System, mit dem du Homepages aufbauen kannst, das sage ich schon mal. Und sie ist Host des Creator Way Podcasts. Ihre unternehmerische Reise hat sie angefangen, schon mit 23 Jahren, als sie ein Schmucklabel für Uhren und ja Schmuck gegründet hat. Website bauen, das kam dann letztendlich dazu, um ihre Verkäufe zu optimieren. Und inzwischen ist sie damit extrem erfolgreich, hat ein kleines Team und baut mit Squarespace eben Webseiten für andere Leute. Und so ist das Ganze entstanden. Aber am besten erzählt Viktoria das alles mal selbst. Das kann sie viel besser. Viktoria, herzlich willkommen im Content Marketing Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht.
Hallo, danke für die Einladung.
Also, ich habe in der Vorstellung schon ein bisschen was von dir erzählt und du machst ja den Podcast Creator Way. Erstmal, wie bist du dazu gekommen? Wie ist der entstanden? Erzähl doch darüber erstmal ein bisschen.
Ja, soll ich die mittellange, die lange oder die kurze Version erzählen?
Oh, mach ruhig lang, wir haben Zeit.
Executive Summary, genau. Also, Es war so, also ich hole jetzt mal drei Schritte voraus, weil wenn dir jemand zuhört, der mich nicht kennt, dann ist es, glaube ich, relativ relevant. Ich habe mein erstes, ich sage jetzt mal, Startup gegründet, als ich 23 war. Das war 2016, da habe ich Uhren und Schmuck gemacht und habe aber dann zwei, drei Jahre später, einfach um noch ein bisschen Cash, weil gerade so Produktbusiness ist ein sehr, sehr kostintensiv quasi, um noch ein bisschen Cash nebenher zu verdienen, habe ich, weil ich festgestellt habe, dass alle mir gesagt haben, immer so, oh, wer hat das Logo gemacht, wer hat die Website gemacht und so, habe ich gedacht, komm, baue ich auch noch ein bisschen Websites für Leute, easy, das kann ich relativ gut, das hatte ich schon immer so einfach als Hobby so nebenher gemacht und dann hat aber dieses Webdesign-Business das andere total überholt und das gibt es zwar beides immer noch, aber das eine ist jetzt quasi ein bisschen in den Fokus gerückt und ich habe da relativ viel direkt von Anfang an Content-Marketing für dieses Webdesign-Ding betrieben. Also ich habe mir das Tool Squarespace ausgesucht, wer keine Ahnung hat, was das ist im Prinzip so ein bisschen ein, ich sag jetzt mal, ein Konkurrenzding zu WordPress, weil man nicht selber hostet, sondern das Unternehmen, was dahinter ist und es ist halt ein ganz anderes Ding. Früher hat man die Dinger Baukastensystem genannt, heutzutage ist es eher so Editor, also relativ cool und ich war da schon immer begeistert, weil ich habe eben früher mit WordPress und diversen anderen Systemen gebaut, das war immer anstrengend und dann bin ich sozusagen erleuchtet worden. Das ist die Hintergrundgeschichte und dann habe ich einen Blog tatsächlich aufgebaut zu diesem Thema Squarespace. Das heißt, mein Ziel war, dass egal was man googelt im deutschsprachigen Raum zu diesem Thema Squarespace, ich wollte halt ganz oben sein. Und das ist mir dann auch irgendwann gelungen und interessanterweise war das nicht nur eine Kundenakquise, also ich habe halt für Webdesign quasi Services dadurch natürlich Kunden bekommen, aber ich wusste von Anfang an relativ schnell, dass es irgendwann mein persönliches Ein-Mann quasi Zeitlimit irgendwie übersteigen würde und habe dann 2020 einen ersten Kurs gemacht, auch zum Thema, wie man eine Website selber baut. Dann kam noch ein Kurs zum Thema Google-Optimierung ein Jahr später, dann noch ein Kurs für Webdesigner, noch wieder ein Jahr später. Und ich bin dann aber relativ schnell, also weil ich sowohl diese Kursschiene dann hatte und die Agentur, als auch sehr viel in diesem Content-Ding drin war und auch mit anderen geredet habe und so, bin ich dann immer mehr in diese Creator-Sache reingekommen. Das heißt, ich bin im Prinzip von so einem klassischen Dienstleistungs-slash was auch immer Ding immer mehr in so eine Content-Schiene reingeraten und auch die Kunden zufälligerweise jetzt in unserer Agentur, aber auch in den Kursen und so weiter, waren immer mehr so, ich sage jetzt mal so Personal Brands, Content Creator, auch teilweise große Namen, die dann Online-Kurse verkaufen oder dem Fernsehen aufgetreten sind oder solche Sachen. Und dann habe ich, das ist jetzt eigentlich schon echt einige Jahre her, ich habe immer mehr mich mit auch dieser Ökonomie dahinter beschäftigt, wo ich dachte so, aha, okay, da sind Leute, die haben super viel Aufmerksamkeit und die machen da richtig was draus. Und im Prinzip habe ich das ja auch die ganze Zeit gemacht, aber es war mir einfach nicht so bewusst. Also ich habe ja im Prinzip Content dazu benutzt, gar nicht nur um Marketing zu betreiben, sondern ich habe ja da richtig auch quasi wie so ein Magazin aufgebaut. Und ich glaube, der Blog ist inzwischen, also mein viktoriaweber.de Blog ist so bei 300 Artikeln oder so. Da werden wir jetzt demnächst auch mal wieder ein bisschen nachmachen. Aber ich habe halt jede Woche 2 Artikel geschrieben und dies und das.
2? Und, wow.
Ja, das mache ich nicht mehr. Und ich schreibe auch nicht mehr alleine heutzutage. Aber das habe ich echt durchgezogen. Okay. Also ich war da sehr, sehr diszipliniert, weil ich einfach wusste, wenn ich da was reißen will, dann muss ich da halt auch liefern. So. Naja, auf jeden Fall, so kam das alles zusammen. Und dann habe ich 2023 im Januar habe ich dann CreatorWay quasi gegründet. Also da ging der Podcast live. Ich habe den schon vorher so ein bisschen aufgenommen. Und das hat ungefähr 3 Jahre gedauert, weil ich wollte schon immer einen Podcast machen. Ich wollte auch schon immer so ein bisschen in diese Marketing, Online-Marketing-Richtung reden. Aber ich wusste einfach, ich hatte nie die Kapazität dazu. Das heißt, ich habe dann mittlerweile auch so ein kleines Team gehabt und hier und da und mit Agentur. Also ich habe dann einfach angefangen, auch in den letzten Jahren immer mehr so ordentlich aufzustellen mit Systemen. Und erst dann im Januar 2023, nach all den Jahren, habe ich mich bereit gefühlt, dann auch wirklich sowohl finanziell das zu machen mit Outsourcen. Also ich schneide das nicht selber. Ich mache das Ganze alles nicht selber. Also ich habe zum Beispiel 2 Leute. Einer, der schneidet das und mastert das auch für YouTube und für den Podcast. Und eine, Shoutout an Chris und Sophie an dieser Stelle, die einfach dann Snippets macht, Kurzvideos, dann wird das bei LinkedIn gepostet, dann wird das bei Instagram gepostet, weil das sind alles Sachen, zu denen hätte ich persönlich keine Zeit im Alltag. Und ich wollte halt, wenn ich das mache, dann mache ich das ordentlich, weil alle mir auch gesagt haben, ja, Podcast, vor 1,5 bis 2 Jahren läuft da gar nichts, da muss man erstmal anschieben und ich bin langsame Laufzeiten gewohnt von Google, also SEO. Ja, das heißt, ich wusste, wenn ich das, also das wäre nämlich nicht so ein Ding gewesen, wo ich 2 Artikel pro Woche quasi in übertragenen Sinne hätte schreiben können. Und dann habe ich quasi, wie gesagt, erst 2023 diesen Podcast gestartet, aber mir war von Anfang an bewusst, dass die Zielgruppe für den Podcast nicht unbedingt die gleiche ist, wie für dieses sehr, sehr enge Website-Thema. Also es gibt eine Überschneidung, aber der Podcast ist eigentlich viel größer. Das heißt, Creator Economy, also wie monetarisieren Leute Content, was baut man da so auf? Also sehr, sehr, sehr breit. Ich habe jetzt auch Leute wie, ich glaube, letzte Woche war zum Beispiel einer der Co-Gründer von My Müsli, der jetzt auch Bücher schreibt. Dann Leute, die auch Startups gründen und das über Content bei TikTok zum Beispiel oder also alle möglichen Sachen, die sehr, sehr weit weg von diesem puren Website-Thema sind. Und dann habe ich mir überlegt, trenne ich das? Ja oder nein? Und habe ich wirklich gesagt, ja, es gibt einmal Viktoria Weber, das ist jetzt inzwischen mit so einem Zusatz so Web und Design Academy, dass es so klar ist für alle, das bin nicht nur ich als Person, sondern das ist so das Learning und so. Dann gibt es die Agentur, wo man wirklich Websites kaufen kann quasi oder auch Templates. Und dann gibt es CreatorWay. Das heißt, jetzt habe ich diesen Dreiklang und damit bin ich echt gut beschäftigt. Aber das ist so ein bisschen die mittellange Hintergrundgeschichte dazu.
Ach, krass, krass. Also wir haben ja einige Überschneidungen, wir beiden. Ne? Also so, ich mache ja auch Content-Marketing, ne? So erzähl den Leuten, so pass mal auf, so kannst du mit Content-Marketing dein Business letztendlich nach vorne bringen. Ne? So für so EinzelunternehmerInnen und für kleine Unternehmen. So, und wenn ich mir jetzt überlege, als du gerade gesagt hast, ich mache 2-mal oder habe 2-mal die Woche einen Blog geschrieben, weil ich wusste, wenn ich was reißen will, dann muss ich das machen. Ne? So, ich schreibe 1-mal die Woche und da sagen immer schon alle so, oh, boah, ist das viel. Ich finde das gar nicht so viel, weil, ne, so, genau wie du sagst, SEO ist halt wirklich ein Game on the long run. Ne? Also da musst du wirklich reinziehen, also oder reinbuttern. Und dann irgendwann, wenn es dann ins Rollen kommt, dann holt sich der, also wird der Rest auch dann noch wieder aufgeholt. Aber das verstehen halt die wenigsten. Wie motivierst du dich oder hast du dich motiviert, das zu machen? Mal abgesehen davon, Wissen ist ja das eine, ne? So, aber das ist ja noch nicht tun.
Das ist eine mega gute Frage und das ist auch voll lustig, dass du genau diese Frage stellst, weil das ist zum Beispiel, ich habe ja schon eben erwähnt, ich habe so einen SEO-Kurs und das Problem von allen ist eigentlich immer nicht, dass man weiß, wie es geht, weil am Ende des Tages ist es jetzt überhaupt nicht so kompliziert, sondern das Problem ist, dass alle Leute diese kleinen Dopamin-Glücksgefühl-Botschaften von Instagram und so gewohnt sind, pling, 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 hier hat jemand geliked und so und das alles ist bei SEO quasi null. Also du arbeitest quasi so in ein leeres Ding rein und hast dann irgendwann so in einem halben Jahr mal den Return. Das Gute ist, kann ich schon mal jetzt eben sagen, wer hier zuhört, man wird besser. Also ich kann neue Websites, die ich jetzt heutzutage starte, ich mache da immer noch immer so ein bisschen nebenher Zeug, da ist man dann plötzlich viel schneller. Also dieses, dass man am Anfang erstmal 6 Monate braucht und so, das geht schon schneller, wenn man ein bisschen Ahnung hat, aber halt nicht so, als würde man jetzt bei TikTok ein virales Video oder sowas machen, das schon mal vorweg. Bei mir war es so, und das ist eine Sache, die ich in Webinaren noch immer sage, ich habe angefangen, mir so kleine künstliche Belohnungserlebnisse in meinen Alltag einzubauen. Also das eine war einfach, dass ich mich zum Beispiel, weil ich ja auch so Design interessiert bin, habe ich zum Beispiel immer gesagt, oh, voll cool, wenn ich einen Blogartikel fertig geschrieben habe, kann ich mir eine coole Grafik dazu designen. Yes. Die zweite Sache, die ich gemacht habe, ist, dass ich mir so kleine E-Mails habe schreiben lassen. Also es gibt, wem das was sagt, es gibt Zapier, das ist so ein Programm, wo man verschiedene Programme connecten kann, weil mein E-Mail-Programm zum Beispiel keine Notifications geschickt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Erfolgs-Quasi-Messzahl, wenn ich gut SEO betreibe, ist, wie viele Leute sich für meine E-Mail-Liste anmelden. Und dann habe ich mir jedes Mal so eine kleine Konfetti-Nachricht schicken lassen, wenn sich jemand da eingetragen hat.
Ach, krass,
und mein Ziel. Und dann habe ich halt einfach so kleine, quasi was halt Instagram und TikTok und die ganzen Dinge macht. Ich habe mir wie so diese kleinen Juhu-Sachen in den Alltag eingebaut. Und irgendwann hatte ich dann den Punkt erreicht, dass es einfach zu viele E-Mails am Tag waren mit diesem Konfetti. Und dann dachte ich, voll gut, jetzt kann ich das ausschalten. Das heißt, und das empfehle ich auch immer Leuten, wenn die in meinen Sachen sitzen und so, wenn die sagen, boah, wie soll ich mich mutieren? Dass man sich halt einfach diesen Prozess auch irgendwie versüßt. Ob das jetzt ist so, Freitag setze ich mich immer hin mit meinem Lieblingsstück Torte. Ich kaufe mir was Fettes beim Bäcker. Oder also das ist jetzt die ungesunde Variante, aber man kann ja egal was machen. Dass man einfach so seinen eigenen Belohnungstrigger sozusagen aktiviert. Und für manche ist es halt, dass man sich einen besonders netten, keine Ahnung, alkoholfreien Cocktail jetzt im Sommer neben das Ding stellt oder so, dass man einfach sagt, so jetzt ist hier meine Content-Zeit, ich setze mich hin, ich mache es mir nett. Das macht man mit ganz vielen anderen Sachen aus auch. Und dann finde ich persönlich, dass man da relativ weit mitkommt. Und es gibt natürlich auch viele andere, die bei denen funktioniert es trotzdem nicht. Also ich bin ein sehr intrinsisch motivierter Mensch, kann ich so sagen. Ich bin schon sehr, sehr ambitioniert in dem Bereich. Aber ich glaube, wenn man das nicht hinbekommt allein, dann kann man sich auch so quasi Support suchen. Also es gibt ganz viele so Online-Schreibzirkel, Blogzirkel, solche Sachen. Also es gibt ganz viele, die so virtuelle Coworkings total cool finden. Ich weiß gar nicht, ob du sowas im Programm hast, aber
habe ich.
Also geht's zu Anja und
klar.
Und weil sowas habe ich zum Beispiel aktuell nicht. Also dann geht euch Hilfe holen und holt euch so diese Gruppendynamik, wenn das fehlt. Weil das ist ganz oft das, was wir Leuten sehen, so, oh, ich sitze da so alleine in meinem Zimmer und schreibe da so einen Artikel und das interessiert keinen. Die allermeisten Leute lassen dann irgendwann sozusagen den Löffel. Nee, das ist eine andere Analogie, aber die Leute lassen dann irgendwann das.
Die geben den Löffel ab, genau.
Genau, die geben den Löffel ab. Nein, die lassen den Löffel fallen.
Ja, aber das stimmt, da hast du total recht. Nee, ich mache das in meinen Kursen tatsächlich so, ich habe einmal im Monat ein Coworking und immer regelmäßig zur gleichen Zeit und dann können sich alle einfach einloggen, die Bock haben aus allen meinen Kursen, ne? So können dann dabei sein und dann jeder sagt kurz, woran er arbeiten möchte, dann machen wir einen Ton aus, Kamera bleibt an, alle arbeiten eine Stunde, ne? Kopf runter, dann machen wir den Ton wieder an nach einer Stunde und dann sagen alle kurz, ne? Was geschafft wurde, was nicht und dann schönes Wochenende. Und es kommt richtig gut an. Das habe ich überhaupt nicht für möglich gehalten. Mhm. Und auch ich selber arbeite viel, viel besser in dieser einen Stunde, weil keine Ablenkung, ne? So alle sehen dich, dann bist du natürlich auch so, oh, ich muss arbeiten. Und dann haben wir einmal im Monat eine Fragerunde. Das heißt, ne, so, und da können auch alle aus allen Kursen immer reinkommen. Am besten mir die Fragen natürlich vorher schicken. Aber ne, so, und dann, egal welche Frage du hast, egal wo du gerade stehst, dass du nie alleine gelassen wirst. Ich mache das auch und ich merke, dass das fast noch mehr bringt als diese Kurse, die immer regelmäßig einen Termin haben, wo du dann da und da sein musst, ne, über 6 Monate und danach bist du wieder
alleine auf dich gestellt.
Mehr machen. Genau.
Ich habe das auch jetzt wirklich auch gesehen. Also ich habe ja jetzt auch inzwischen 3 Kurse. Diese ganzen Fragerunden und alles habe ich auch schon. Aber ich werde jetzt eben auch wahrscheinlich solche Coworkings mal demnächst irgendwann einführen. Wobei ich da wahrscheinlich dann einfach nicht selber drin sein werde, weil ich glaube, die Leute brauchen halt wahrscheinlich in diesem Fall mehr. Also pro Monat wird da wahrscheinlich mehr sein müssen. Das Lustige ist halt auch immer, und deswegen glaube ich, wer hier zuhört, dass man sich da auch echt so ein bisschen selber kennenlernen muss, weil das ist, glaube ich, bei vielen Leuten so. Man muss halt auch wissen, was man für ein Typ ist. Weil bei mir zum Beispiel, ich hasse es, wenn mich da Leute beim Arbeiten beobachten. Ich bin so voll der Lonesome. Ich habe gar kein Problem, mich in so einen Schrank einzuschließen und da meinen Artikel zu schreiben. Mich stresst das eher, wenn ich in so einem Coworking sitze.
Ah, okay.
Aber was du gemerkt hast oder was du gesagt hast, ganz, ich glaube vielleicht sogar die Mehrheit der Leute, ich weiß gar nicht, die mögen das eigentlich viel lieber, wenn man in so einem Setting sitzt. Also ich fand zum Beispiel auch Schule immer so voll blöd, so dass ich dann um eine bestimmte Uhrzeit sitzen soll und dann sagen die mir, wann ich was lernen soll und dann erst Mathe, obwohl ich vielleicht Lust auf Deutsch habe oder so, hallo. Mhm. Aber ich weiß auch mal, ich glaube, die Mehrzahl der Leute lässt sich dadurch viel mehr motivieren. Und dann habe ich auch festgestellt, man darf halt nicht von sich selber ausgehen. Nur weil man selber so eine bestimmte Arbeitsweise hat, dass dann halt die Kursteilnehmer vielleicht was ganz anderes haben. Von daher finde ich voll gut, dass du sowas machst. Ich sollte das auch tun.
Ja. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich finde es auch nicht gut, dass sie mir zugucken. Also ich ziehe halt durch. Da bin ich wahrscheinlich ähnlich wie du. Ich weiß, das funktioniert. Ich weiß, das ist richtig gut für meine Leute. Also mache ich das. Ne? So, und ey, komm, 1 Stunde im Monat, das kriege ich schon hin. Ne? So, das ist jetzt nicht so. Aber ich bin da sehr ähnlich. Ne? So, ich stehe morgens auf und habe dann Gedanken im Kopf. Und den ziehe ich dann auch wirklich durch, ne? So egal, ob es jetzt der Blog ist, mein nächstes Buch oder sonst irgendwas. Ich mache das auch. Also so, ich habe auch nicht so dieses, so jetzt Mathe, jetzt dies, jetzt das. Ich habe zwar ungefähr feste Tage, aber ich arbeite dann doch schon auch sehr, naja, lustbasiert will ich das nicht nennen, weil dafür ist es dann wieder zu diszipliniert. Ne, so, aber das, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt und wo ich weiß, ah, okay, das ist eine gute Idee, die setze ich auch immer sofort um. Ist das bei dir auch so?
Also, das hat sich jetzt über die, ich sage jetzt mal, Jahre so ein bisschen geändert, weil ich habe jetzt ein bisschen ein anderes Setting. Also früher habe ich halt quasi eher ganz alleine gearbeitet und jetzt habe ich auch mit mehr Leuten zu tun und so. Das heißt, ich muss schon gucken, oder auch jetzt mit diesem Podcast. Der Podcast kommt zum Beispiel 2x pro Woche raus. Und da muss man halt auch eine ganz andere Pipeline haben. Ich sag mal, bei den Blogposts ist es halt immer noch relativ viel einfacher. Ich muss mich mit niemandem koordinieren, ich schreibe das mal kurz und so. Das heißt, ich finde, je nach Content-Medium muss man da auch so ein bisschen quasi vorausschauen. Aber grundsätzlich bin ich auch ein Fan davon, dass man, also ich arbeite da gerade so ein bisschen mehr daran, dass ich wieder zurückkomme zu mehr freier Zeit quasi im Kalender, damit ich spontane Ideen schneller umsetzen kann. Weil eigentlich bin ich auch dann am besten, wenn ich die Idee dann frisch gerade denke, oh ja, das will ich jetzt machen. Und wenn man dann den Tag schon mit Meetings zugepflastert hat, dann verblasst diese Idee natürlich nach ein paar Tagen wieder.
Das stimmt total. Aber das ist ja auch, glaube ich, die Krux, ne? So, ich sag mal, wenn man aus diesem Solo-Business so ein Stück rausgeht und dann anfängt, sich so ein kleines Team aufzubauen, ist ja egal, ob es Festangestellte sind oder ob es VAs sind und FreiberuflerInnen, dann kommt man so wieder in diese Schiene. Ich sag wieder, weil ich komme ursprünglich aus der Führung, ich komme ja ursprünglich aus dem Unternehmen. Und dann muss man natürlich auch wirklich zusehen, dass man so 30% der Zeit für Führung und für Briefings und solche Geschichten aufwendet und auch planbar ist. Ne? So, das ist dann natürlich so dieser Spagat, den man machen muss. Wie geht's dir damit? Weil du bist ja auch eher so ein Freigeist und lieber im Schrank arbeiten, das geht ja jetzt nicht mehr.
Naja, also das Lustige ist, ich bin da eigentlich relativ, keine Ahnung, ob man das schizophren nennen kann, aber ich bin eigentlich beides. Also ich arbeite total gerne mit Leuten zusammen, aber gleichzeitig, wenn ich halt was machen muss, dann bin ich lieber sozusagen alleine. Das heißt, es ist eigentlich gar kein Problem und ich bin in den letzten Jahren sehr, sehr heftig am Werkeln gewesen, um das dem anzupassen. Also zum Beispiel die ganze Teamkommunikation ist über Voxer, also das ist eine App, ich weiß nicht, wer die kennt, das ist so eine Art Walkie-Talkie-App, so ein bisschen wie WhatsApp, aber der Unterschied ist, man kann schon zuhören, während der andere redet, also man muss nicht warten, bis der Nacht aufgeht. Das heißt, wenn man gerade Zeit hat, dann hört man einfach zu, dann ist es wie telefonieren, dann kann man direkt hin und her reden, aber wenn man halt keine Zeit hat, dann kann man sich die Nachricht hinterher anhören, man kann auch Videos hin und her schicken und alles, also dieses asynchrone Ding.
Ja.
Das ist die eine Sache, was super läuft, weil eigentlich muss ich dann nicht mehr die ganze Zeit im Meeting sitzen. Ich habe Meetings, so Team-Meetings habe ich mega runtergefahren, weil ich einfach keine Lust habe, ehrlich gesagt. Und weil es auch einfach nicht so super effektiv ist. Also ab und zu ist schon cool, wenn man direkt redet, aber das Allermeiste sind ja immer so kleine Sachen, so hier mal und da mal. Und die andere Sache ist, dass ich jetzt auch geguckt habe bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass es halt auch so eher so Selbermacher sind, weil ich habe festgestellt, dass es ein Riesenunterschied ist zwischen den Leuten, die auf Anweisungen warten und denjenigen, denen ich sage, das ist unser Ziel und wenn ich mal nicht antworte, dann mach einfach, was du denkst, was richtig ist, weil ich hatte ganz oft das Problem gehabt, dass alle auf mich gewartet haben. Also gerade auch so in so Phasen mit Agenturen und so und mega Ding und dann mussten manchmal Leute irgendwie 1-2 Wochen warten, bis irgendwas von mir dann zurückkam, wo ich dann immer gesagt habe, Leute, bei allem, was jetzt nicht irgendwie super super wichtig ist und irgendwie alles zerstören kann, mach einfach, was du denkst und hinterher gucken wir dann, ob das passt. Und damit bin ich jetzt besser geworden. Das heißt, ich habe jetzt auch wirklich 3-4 super, super coole Leute, die dann auch einfach selber denken. Und da finde ich es dann der Unterschied, dass man halt nicht so der Kindergärtner ist, sondern, und das merke ich immer, weil ich brauche dann ab und zu neue, die mir helfen und so, und dann merke ich immer schon so einen mega Unterschied zwischen guck doch nochmal und mach doch nochmal und hier, wo ich mir denke, nee, also man muss halt Leute suchen, die einem die Arbeit abnehmen statt mehr Arbeit zu machen sozusagen. Und das hat aber auch was damit zu tun, wie man die schult. Also das habe ich wirklich festgestellt, je mehr ich jetzt auch investiert habe mit Videoaufnehmen und Standardprozesse und Zeug, desto mehr werde ich in Anführungszeichen in Ruhe gelassen. Und das ist dann halt ziemlich cool, weil alleine würde ich das alles inzwischen gar nicht mehr schaffen.
Ja, ja, klar. Ich meine, also ne, du hast ja auch echt einen Arsch voll Arbeit. Also das ist ja schon so. Lass uns nochmal zurückkommen auf dein Ursprungsthema, ne? So aufs Bloggen und auf SEO. Und du hattest ja ganz am Anfang so mal kurz angedeutet, ach, SEO ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht. Und genau hier geht's jetzt los. Was sind so die 3 gängigsten Fehler, die du immer beobachtest bei AnfängerInnen, wo du sagst, ach, ey, wenn du dir das klemmen würdest, wärst du viel schneller am Ziel, SEO-technisch?
Oh, das ist schwierig, die Top 3. Okay, aber ich wette, ich habe schon mal einen Blogartikel darüber geschrieben, was die Top 3 Fehler sind. Bestimmt. Naja, also ich würde mal sagen, Status heute, würde ich sagen, einer der größten Fehler ist, dass viele von den Leuten, mit denen ich arbeite, das sind, und ich gehe mal davon aus, dass es bei dir sehr ähnlich ist, sind so Experten, vielleicht auch Dienstleister, Coaches, solche Menschen, die alle normalerweise sehr, sehr, sehr viel wissen. Und die allermeisten von denen haben sich eine Fachsprache angewöhnt, die ungefähr keiner versteht. Und die schreiben dann auch so Artikel, die im Prinzip fast schon wissenschaftlich anmuten und wundern sich dann, warum es keiner liest, warum es keiner versteht und auch, warum es bei Google nicht gefunden wird. Und das heißt, ganz viele von denen fangen im Prinzip an, also wenn wir jetzt über Keyword, also wem das was sagt, quasi die Suchanfragen und so weiter optimiert, dann gucken die halt auf das allerletzte, hinterste Keyword, so die super Fachversion des super Wortes, die keiner checkt. Das ist im Prinzip so, als würde ich nur auf das Wort SEO optimieren, aber meine Zielgruppe weiß gar nicht, was SEO bedeutet, Suchmaschinenoptimierung, sondern die suchen so, hey, wie komme ich bei Google nach oben? Das so reden die dann halt. Und die, je fachlicher die Leute unterwegs sind, desto mehr sind sie in irgend so komischen Wörtern unterwegs. Und ich sage dann immer so, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Thema nehmen, keine Ahnung, Paarberatung, da geht es dann nicht um emotionale Diskrepanz oder emotionale Abwesenheit, sondern die stellen sich dann halt so Fragen wie, boah, mein Partner redet nicht mehr mit mir, oder? Also halt so ganz super banale Wortwahl, die aber ein Fachmensch sich teilweise gar nicht traut anzuwenden. Und dann mache ich mit denen immer erst wieder so, ja, wir müssen jetzt erstmal so 5 Schritte zurück. Was sind denn so Symptome und wie sieht das denn aus? Und das fällt ihnen unendlich schwierig, diesen, ich glaube, das ist wirklich auch so ein Deutschaufsatz-Ding, dass man so wie so einen Deutschaufsatz schreiben soll, weil die Artikel, die ich jetzt zum Beispiel schreibe und oder auch von Kunden, die super erfolgreich sind, die sind eigentlich eher so, als würde man mit jemandem reden geschrieben.
Ja.
Und das ist eigentlich selbst bei richtigen, also selbst bei, ich sage jetzt mal so Anwälten oder Leuten, wo man denken würde, ich muss ganz besonders krass klingen, selbst da läuft es besser, wenn man mal so ein bisschen sein Belehr, also quasi sein Lehrer-Ding absetzt und einfach mal ein bisschen was Normales schreibt. Und das fällt den meisten Leuten super schwierig. Das heißt, das war mein Top-1-Fehler, dass man in diesem Experten-Ding so weit schon weg ist von der Zielgruppe, dass man da wirklich sich mal wieder zurückholen muss. Und den meisten fällt das aber gar nicht auf. Also dann sage ich denen das und dann schicken die mir Texts zum Review oder so und dann sage ich so, hier 50 Substantivierungen, alles versteht keiner, nochmal alles neu. Und dann, also das ist sehr, sehr einfach von außen zu sagen, aber sehr schwierig zu verbessern, wenn man so schreibt. Das ist Nummer 1. Ja. Nummer 2 ist, und da weiß ich nicht, welche Tools die Hörer hier benutzen, aber bei Squarespace ist es zum Beispiel so, dass man, wenn man Bilder und alles hochlädt, dass es eine Riesengröße hat. Das heißt, man muss die optimieren, man muss die verkleinern und am besten noch umbenennen, wobei das theoretisch immer unwichtiger wird. Aber im Prinzip einfach diese Ladezeiten, also das ist so eine technische Geschichte, das ist eine der Sachen, was im Prinzip doch noch sinnvoll ist, dass man das ordentlich macht. Da gibt es bestimmte WordPress-Sachen, die machen das automatisch, aber bei meinem Tool zum Beispiel muss man das wirklich auch ordentlich machen. Und die letzte Sache ist, dass die allermeisten Leute, inklusive mir selber, viel zu lange warten, bis man an andere Seiten geht. Das heißt, was ich heutzutage empfehlen würde, ist gar nicht so wie ich erstmal so, keine Ahnung, 100 Artikel selber zu schreiben. Das funktioniert zwar, aber wenn man relativ schnell vorankommen will, dann sollte man eigentlich, ich sage jetzt mal eher so 2 oder 3 Artikel im eigenen Blog schreiben und dann schon direkt anfangen, für andere Leute zu schreiben und Links zu sammeln. Mhm. Also gute, sinnvolle Backlinks.
Backlinks.
Mhm. Und da würde ich überhaupt nicht selber, ich würde halt so 2, 3 Kostproben haben, dass jemand, wenn man jetzt die Leute pitcht und denen sagt, hey, ich will einen Gastartikel schreiben oder so, dass man zeigt, dass man auch ordentlich was drauf hat. Aber dann würde ich relativ schnell inzwischen rausgehen und dafür andere was schreiben. Und das ist zum Beispiel auch was ich heutzutage mit neuen Websites immer mache, dass wir relativ schnell versuchen, da Links zu bekommen und irgendwelche Gastbeiträge zu sammeln, weil das pusht das Ganze ungemein. Bei Google muss man sich so vorstellen, wer das jetzt noch nie gemacht hat, dass es ein bisschen wie so ein kleiner Stimmzettel ist, also ein bisschen Street Credibility, wie viele Seiten zeigen auf meine Seite und dann denkt Google, die müssen da schon ein bisschen was Gutes haben, wenn da so viele Leute drauf linken. Und das ist wirklich eine Sache, da warten die meisten, inklusive mir selber am Anfang, viel zu lange. Und da würde ich sagen, dass man nicht nur auf den eigenen, jetzt sag ich mal, Blog oder was auch immer fokussieren sollte, sondern schnell auch bei anderen erscheinen. Das können auch Podcasts sein, wenn die einen guten Link setzen oder je nachdem, wo man halt erscheint.
Ja. Also das ist wirklich so ein Thema, ne? So Podcast-Backlinks sammeln oder ne, so auch, was ich zum Beispiel den Leuten auch sage, viele haben ja einen Podcast, witzigerweise. Ne? Es gibt ja so viele Leute da draußen, die wirklich auch gute Podcasts machen und dann transkribieren sie das nicht als Interview und packen das auf ihren Blog. Ne? Ich mache das zum Beispiel immer, entweder fasse ich es zusammen oder ich transkribiere das und gebe dann so Backlinks. Und so hast du natürlich auch immer wieder einen Grund, dann den anderen zu sagen, du sag mal, ne, so wie sieht's dann aus, dass ich auch Backlinks bei dir kriege, ne, so, oder dass wir uns austauschen beim Podcast ja sowieso, ne, so, ich komme zu dir, du kommst zu mir. Und da denke ich dann auch immer so, wieso wird das nicht gemacht? Also meistens aber ja aus Unwissenheit.
Genau, aus Unwissenheit und auch, glaube ich, dass die ganzen Tools inzwischen auch immer besser geworden sind. Das heißt, früher, glaube ich, dieses ganze Transkribieren, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da dachte ich immer so, boah, hab das Leute machen lassen. Heutzutage kann im Prinzip fast jedes Podcast-Aufnahmetool, ich glaube, Zoom macht's, glaube ich, noch nicht in der Gratis-Version, weiß ich nicht. Aber das, wo wir gerade aufnehmen, Zencaster, weiß ich auch nicht, ja, aber zum Beispiel das, was ich benutze, doch, Riverside, da kann man einfach sagen, jetzt Transkript downloaden, fertig. Wir machen das auch uneditiert rein. Und man kann nicht viel erwarten, also Transkripte sind für Google nicht so super interessant. Aber, was du auch gesagt hast, dieser Link, dass der Podcast-Gast darauf verlinken kann, das ist ein Riesenunterschied. Und ich würde auch zum Beispiel, also ich glaube, wir haben sogar noch nie jemandem gesagt, dass er das bei sich verlinken soll. Die machen das von selber. Die sagen dann, ah ja, cool, hier, ich war in dem Podcast, Presseerscheinungen und zack, kommen überall von den ganzen Gästen die Links, ohne dass man die auch nur darauf ansprechen muss. Und das ist auch für die cooler, weil ich habe ganz oft, dass ich, wenn ich in Podcasts bin, dann kriege ich von denen so, hier, du bist jetzt hier erschienen. Es ist viel netter, wenn die mir einen Link schicken, wo dann drauf steht, hier ist das Interview, hier kannst du es hören bei Spotify, hier kannst du es hören dies und das, weil sonst muss ich theoretisch selber in die App gehen, muss mir den Link aus diesem Spotify-Ding rausholen, muss den dann posten und die Hälfte der Leute kann es eh nicht anhören, weil die auf Apple hören und gar kein Spotify haben oder irgendwie so. Das heißt, so eine coole, einfach wie in einer Art von einem Blogpost zu machen, wo man einfach kurz das Ding rein, copy-paste sozusagen, ein bisschen ein Intro schreibt und die Links reinsetzt, wirkt schon Wunder. Und man macht es ja im Prinzip eh. Aber das gehört, wie gesagt, zu den Sachen, wo ich selber persönlich auch keine Zeit dazu hätte. Das heißt, das für mich wäre für mich, egal ob man jetzt ein großes Team haben will oder nicht, wäre für mich zum Beispiel so eine gute Outsourcing-Aufgabe, weil das ist ja immer das Gleiche. Ja. Das ist wirklich kein kompliziertes Ding.
Ja, stimmt. Das kann man auch ganz gut an VAs geben. Ich habe witzigerweise gerade zwei VAs auch interviewt, ne? So, weil da ging es eben darum, wie kann man VAs am besten einsetzen. Und der Witz war, ich dachte dann auch so, na, lass uns mal darüber sprechen, ne? So, was könnt ihr alles machen, so Podcast-Geschichten und dies und das, was könnt ihr so abnehmen? Und dann sind das aber zwei, die mehr so wirklich im Unternehmensbereich unterwegs sind, ne? So die CRMs pflegen und was weiß ich nicht alles. Und das fand ich dann auch ganz, ganz spannend zu gucken. Ach so, da kann man sich auch unterstützen lassen. Und das wissen ja die wenigsten.
Man kann sich echt bei allem unterstützen lassen. Das ist wirklich krass. Und es gibt auch also ich glaube, was richtig cool ist und was viele unterschätzen, dass diese VA-Welt, da sind jetzt gerade unendlich viele super qualifizierte Leute, die einfach keine Lust mehr auf Büro haben. Das heißt, da sind teilweise Leute unterwegs, wo ich denke so, huiuiui, was für krasse Menschen das sind, die einfach verfügbar quasi sind, einfach nur, weil sie zu Hause arbeiten wollen. Und dadurch kann man die quasi sozusagen bekommen. Also ich bin wirklich überrascht jedes Mal, wenn ich neue Leute suche, was für eine Mega-Qualität an Bewerbungen da reinkommt. Also ich habe auch davor schon echt viel mit so Bewerbergeschichten zu tun gehabt in diversen Bereichen. Da waren dann auch echt einfach immer 40-60% irgendwelches komisches Zeug, sage ich jetzt mal so. Aber also diese VA-Sachen, da denke ich dann immer so, wow, okay, krass. Also was sich da in dem Feld tut, ist wirklich cool, wer sich da mal Hilfe holen will.
Ja, ich finde auch, das hat sich sehr geändert. Genau wie du halt auch sagst, ne? So früher war das so, wo man dachte so, ja, okay, habe ich verstanden, du willst nebenbei irgendwie was machen oder ne, so und suchst jetzt einen Weg, wie du dich über mich qualifizierst, aber nein, aber mittlerweile ist das ja so, da bewerben sich Leute, wo ich denk so, du bist viel besser als ich, warum machst du, also du kannst meinen Job haben. So, das ist wirklich krass, das stimmt schon. Wir hatten jetzt alle drei Punkte schon abgehandelt mit
die Top drei Fehler hatten wir. Backlinks, dann dieses Expertenwissen und das mit den Bildern.
Ah ja, genau, die Bilder, genau. Und da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, weil du hattest nämlich gesagt, das wird jetzt nicht mehr so wichtig. Ich habe irgendwie noch so im Kopf, dass gerade so die Alttexte zum Beispiel und auch die barrierefreien Beschreibungen, dass das schon auch immer noch einen Unterschied machen kann. Hast du andere Erfahrungen?
Nee, also das muss man noch dazu sagen. Also wenn ich Bildoptimierung meine, man muss ja einerseits immer das Bild benennen. Also wenn ich nenne das ja dann nicht Image 1, 2, 3, sondern halt quasi mein Name oder meine Dienstleistung oder was auch immer. Und Alttexte, ja. Also das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich selber noch mega Nachholbedarf habe. Dieses ganze Thema Barrierefreiheit, das wird ja auch bald in der EU ganz groß werden. Also da kann ich mich noch nicht ordentlich qualifiziert zu äußern, weil wir da echt gerade schauen, was man da alles machen muss. Das heißt, ja, Alttexte, für den, der das nicht weiß, das sind im Prinzip diese kleinen Beschreibungen, die man dann auch zum Beispiel vorgelesen bekommt oder was man auch sieht. Aber anscheinend ist es so, dass die Bildtitel selber, dass das ganz viele große inzwischen gar nicht mehr so forcieren, weil Google mehr erkennt, in welchem Kontext das ist. Ich mache das trotzdem weiterhin, aber ich hatte vor kurzem eine, ich sage jetzt mal, Fachdiskussion mit mehreren Leuten, die gesagt haben, dass sie von ganz großen auch Magazinen so sehen, dass sie das überhaupt nicht mehr machen und dass es total egal ist. Aber deswegen, ich würde immer noch den Leuten sagen, macht es. Aber ich hatte wirklich schon mit quasi Fachmenschen die Diskussion, dass es eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist, aber da es eh ein kleiner Aufwand ist, sage ich immer, allen macht es trotzdem, kann nicht schaden. Ja. Und aber die Größe ist natürlich weiterhin super, super wichtig.
Ja. Ja, ja, klar. Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, ne, so mobile first, ich sag mal, ne, gerade dafür, ich sag mal, für den Desktop zu Hause, da ist es ja jetzt, ich sag mal, da geht das von der Größe meistens noch, aber gerade die mobilen Versionen, das ist wirklich interessant. Also ich analysiere auch gerade von einigen KundInnen von mir die Webseiten durch. Und es ist immer so, dass mein Analyse-Tool sagt bei der Desktop-Version noch, ja, alles super. Und dann gehe ich auf die mobile Version, lass das durchanalysieren und dann kackt das derart ab. Das ist wirklich krass. Und da, ja, genau. Da denkt heute auch irgendwie immer noch niemand dran, auch bei der Blockformatierung zum Beispiel. Da denke ich dann immer, nee, also ne, mach einen Absatz mehr oder mach drei Absätze mehr, am besten nach jedem Satz, damit das mobil lesbar ist, und teste das vorher, wie das bei dir erscheint. Wie siehst du das?
Das ist auch der gute, das hätte ich eigentlich unter die Top 3 noch mitnehmen können, dass man halt keine Text, also online können halt Leute auch am Desktop tatsächlich keine Textabsätze mehr lesen. Das heißt, ich mache auch inzwischen nach jedem, ich sage jetzt mal, zweiten, dritten Satz einen Absatz. Ja. Und da schlagen immer die Leute die Hände zusammen und mir sagen auch ganz viele, du kannst doch nicht einen Satz mit aber oder und anfangen nach einem Punkt. Und oh mein Gott. Und ich so, doch, keine Sorge, Leute, das ist heute so. Das heißt, dieses Formatieren, viele, viele Absätze, auch wenn man denkt so, hä, es gibt wirklich auch Blogs, die machen nach jedem Satz einen Absatz und die werden gut gelesen. Also ich würde sagen, so alle 3 bis 4 Sätze einen Absatz, was auch, wenn es komisch ist, und dann auch gerne sowas mit ein bisschen Kursiv benutzen, ein bisschen Fett, weil ganz viele scannen einfach nur noch so über Seiten. Also Fließtexte online werden wirklich nur noch von einem Bruchteil der Leute gelesen. Das heißt, man muss mit Zwischenüberschriften gut gliedern, man muss alles schön locker, viel Platz, damit die Leute nicht denken, ich lese hier eine Textwüste. Das ist im Prinzip komplett das Gegenteil von einem Buch, wo ja alles so gesetzt ist, dass es aneinander ist. Auf allen Screens, auch vor allem mobil natürlich auch, was du gesagt hast, alles fluffig, viel Platz, einzelne Sätze. Immer an die Goldfischgehirne der Menschen denken, die gerade TikTok-Katzenvideos geguckt haben. Und es gibt immer so die Fraktion, die dann sagt, so, oh, aber das geht alles den Bach runter, das muss doch alles ordentlich und zusammen sein und so. Dann sage ich, ja, aber die Frage ist halt, willst du, dass der Text gelesen wird oder möchtest du, dass das als Textwüste klassischerweise wie in einem Buch erscheint? Und dann die meisten entscheiden sich halt dafür, dass sie eigentlich schon gerne möchten, dass der Text auch gelesen wird.
Ich glaube auch gar nicht, also ich höre das Argument auch oft und ich habe da auch lange drüber nachgedacht, weil mir ging es natürlich auch so. Ich bin ja auch Autorin, ich komme ja auch aus diesem Buchbereich auch noch. Aber der Punkt ist ja, das ist ja ein ganz anderes Medium. Und das hat ja gar nichts mit Ordnung zu tun. Wir übertragen das nur vom Buch aufs Online. Aber im Online sind keine Formatierung oder wenig Formatierung viel unordentlicher als im Buch. Also es ist ja genau der gegenteilige Effekt. Also es ist ein anderes Medium. Es wäre ja genauso, wie wenn du Pantomime im Radio machen würdest. Machst du ja auch nicht. Also ja, aber es ist ähnlich. Ne? Ja. So, und das muss man erstmal verinnerlichen, dass ein Text komplett anders wirkt und auch Formatierungen in einem Text online ganz anders wirken als im Buch. Du würdest ja nie im Leben einen ganz normalen Roman, der so gesetzt ist wie in einem Buch, würdest du nie im Leben online so lesen. Also nach 2 Sätzen hörst du auf, weil es viel zu anstrengend ist. Das schaffst du gar nicht.
Ja, es benutzen auch immer noch sehr viele Leute Blocktext, was ja in Büchern typisch ist. Also Blocktext heißt, dass es quasi rechts immer gleich aufhört und das geht bei digital gar nicht. Also da habe ich immer die Diskussion, dass die Leute das machen wollen, dann sage ich immer, nein, verbiete ich dir. Weil die Leute können das nicht greifen. Also die Leute brauchen immer so rechts was Flatteriges, damit sie sich an den linken Rand greifen können. Das heißt, wenn man einen Blocksatz verwendet in seinem Blog, geht erstmal die Lesebereitschaft schon mal um x% runter. Das heißt, Blocksatz würde ich zum Beispiel extrem von abraten. In einem Buch dagegen mag man das ja total gerne. Also auch gerade Romane sind ja zum Beispiel fast immer einen Blocksatz gesetzt. Und ich habe mich aber auch dabei beobachtet, was ganz lustig ist, dadurch, dass ich wirklich so viel online lese, dass gerade bei so, es gibt sehr viele so amerikanische Self-Publishing-Bücher und so, wo ich echt viele von lese. Da gibt es inzwischen auch echt viele, die dieses Online-Ding weiterführen. Also jeder Satz, eine Zeile und so. Und ich finde das tatsächlich auch auf Papier inzwischen sehr angenehm. Für Romane würde ich sagen, nee. Aber für so Fachtexte und Sachtexte habe ich jetzt festgestellt, finde ich das sogar als Buch richtig cool. Und wenn das manchmal auch so Textwüsten sind, habe ich mich dabei schon auch ertappt, wo ich gedacht habe, boah, das hätte man jetzt aber ein bisschen bisschen netter auch machen können. Das heißt, ich glaube auch selbst in den Verlagen, habe ich beobachtet, sind die US-Bücher schon teilweise auch so ein bisschen luftiger so online-mäßig gesetzt.
Ja, ich habe ja so ein ganz kleines Büchlein, das heißt das Content Marketing Bootcamp, das sind nur so 100 Seiten, da habe ich das auch so gemacht, weil es letztendlich, ne, so wenn du halt aus dem Content kommst und dann ein Buch über Content machst, den du sofort auch umsetzen kannst, da hatte ich mir dann gedacht, so nee, komm, dann mach es mal ähnlich, und wie gesagt, ich sehe das auch im US-amerikanischen Markt sehr viel und habe mich dann daran orientiert, und das funktioniert gerade in so einem kleinen Tippbüchlein wahnsinnig gut, also würde ich auch immer empfehlen, auf jeden Fall.
Ja, finde ich voll gut. Und ich habe auch inzwischen gesehen, bei auch so Zeitschriften und so, ich meine, das ist ja leider so ein bisschen im Rückgang mit Zeitschriften und total. So. Aber da fällt es den Leuten halt auch wirklich einfacher, wenn man dann auch wirklich so ein bisschen mehr, die machen ja auch dann ganz viele Bilder dazwischen und alles. Das ist ja im Prinzip das, was auch, also was Bücher nicht machen, aber was dann auch online quasi passiert. Nur, dass man eben, wie gesagt, wirklich echt nicht mit Blogtext arbeiten sollte.
Ja, das stimmt. Wobei, es kommt immer drauf an. Also so, ich habe hier zum Beispiel ein Buch liegen, ich weiß, das kennst du bestimmt auch, die Produkttreppe. Das ist auch ein Buch, was mit ganz vielen Grafiken arbeitet und so wahnsinnig viel guten Inhalt bietet. Eigentlich, wenn du es einmal durchblätterst, dann denkst du, soll das ein Bilderbuch sein? Wollt ihr mich verarschen? Das soll ein Buch für Unternehmer sein? Das glaube ich nicht. Und dann steigt man da ein und diese Grafiken sind so gut umgesetzt, dass man echt richtig, richtig gut mit diesem Buch arbeiten kann. Und so machst du es den Leuten natürlich viel, viel einfacher. Und ich glaube, das vergessen auch viele, aber auch im Blog.
Ja, und ich meine, da kommt es natürlich auch so ein bisschen aufs Thema immer an. Das heißt, wenn man jetzt bei mir ist, es super einfach, weil ich kann einfach immer Screenshots, also Bildschirmfotos von den Tutorials machen, die ich für meinen Bereich gemacht habe. Aber wir haben jetzt auch festgestellt, also in dem Creator by Blog, da geht es auch um viel breitere Themen, auch so Trends. Also wir hatten jetzt zum Beispiel ein so ein Ding zum Thema Longevity, also Langlebigkeit. Wo gerade super viele Businessmodelle quasi drauf aufbauen. Also ich gucke dann immer Trends an, wie auch Leute da sich damit beschäftigen. Und da kann man dann halt auch zum Beispiel einfach bestimmte Stockfotos von Leuten verwenden, wenn man das ein bisschen auflockern will, die ja dann halt, keine Ahnung, Sport treiben oder irgendwie sowas. Das heißt, es muss ja nicht immer so ein quasi 1:1 passendes Bild sein. Und das machen ja auch ganz viele große Online-Magazine, dass man halt so ein bisschen auch da auflockert. Und ich sage immer ganz vielen Leuten, wenn die mir das nicht glauben wollen, geht mal auf so Schriftgröße, dass es nicht alles so winzig ist, geht mal auf zeit.de und guckt mal, wie viel Text steht da pro Zeile. Gar nicht so viel. Und wann ist da ein Absatz? Ganz schön oft. Also das heißt, man muss sich im Prinzip auf Lesen optimierte Seiten angucken oder auch Seiten, die man selber liest online, die keine Bücher sind. Und dann mal schauen, was schaffe ich eigentlich überhaupt wirklich fokussiert noch bis zum Ende zu lesen? Und dann wird man feststellen, das sind eigentlich Seiten, wo der Text relativ groß ist, wo viele Absätze sind mit viel Kursiv und dick und wo dann auch nicht zu viel der Bildschirmbreite mit Text gefüllt ist. Das heißt, es darf auch nicht über die, also ich sage immer so ein bisschen, keine Ahnung, so 800, 850 Pixel max in der Breite, dass man das ordentlich lesen kann.
Ja, und es ist halt auch, ich finde super, dass du Zeit Online als Beispiel nimmst, ne? Weil die haben ja zum Beispiel, die machen nicht nach jedem Satz einen Absatz, aber die haben ja einen riesen Durchschuss, also ne, eine Zahl, also einen Zwischenraum zwischen den Zeilen, dass es fast so ist wie ein Absatz. Mhm. Und man ist natürlich bei Zeit Online weiß, oder die Leute, die das lesen, wissen, ja, okay, komm, ne, so da muss ich mich eine Weile mit beschäftigen. Also das geht dann auch oft so ein Artikel über fünf Seiten, wo du dich weiterklickst. Mhm. Und wenn du dann aber mal das alles hintereinander hast, ich habe mich da auch mal mit beschäftigt, dann ist das ein verhältnismäßig kurzer Artikel. Dann denkt man so, hä, wieso fünf Seiten? Und dann kommt man erst drauf. Es ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, sich da einfach mal mit zu beschäftigen.
Ja.
Das ist eben ein Stichwort genannt, wo ich dachte so, ach ja, genau, krass, das wollte ich auch noch mal wissen. Ach so, genau, mit den Bildern dazwischen. Wenn du Bilder dazwischen packst, viele sagen ja, das müsste schon auch möglichst was mit dem Artikel zu tun haben und möglichst noch beschreibende Tendenzen haben. Du sagst aber, nö, komm, also ne, solange das zu dem Artikel passt, reicht das. Wie gehst du damit um?
Also ich finde, die beiden Sachen, die du gesagt hast, sind immer für mich das Gleiche. Also, dass das natürlich, also es muss natürlich was mit dem Artikel zu tun haben. Ich würde jetzt nicht in einen Langlebigkeitsartikel ein Foto von, keine Ahnung, einem Stofftier oder sowas setzen. Aber wenn es halt in einem Abschnitt um das Thema Schlafen geht, also dann kann ich dann natürlich einen Mensch, der im Bett liegt, zeigen. So.
Ja.
Ich muss jetzt aber nicht unbedingt ein wissenschaftliches, keine Ahnung, was Grafik oder sowas reinmachen. Das heißt, man muss sich im Prinzip eigentlich immer nur selber überlegen, wenn ich jetzt so einen Artikel lese. Und da kann man, finde ich, Zeitschriften eigentlich ganz cool so als Beispiel nehmen. Da sind ja auch immer die Bilder. Manchmal sind das wirklich so Bilder, die das zeigen. Und manchmal sind es Bilder, die so auf einer abstrakten Ebene das Thema aufgreifen. Und das Gleiche kann man im Prinzip auch für einen Blog machen. Und es ist halt interessant, wenn man als Anfänger sowas schwierig findet. Also ich weiß noch, ich habe früher auch mal ein Praktikum gemacht bei der Myself, wer das kennt. Und da gab es eine Person, die nur für Bildrecherche quasi Vollzeit einfach nur Bilder gesucht hat. Das heißt, man darf auch nicht unterschätzen.
Ja.
Genau. Also das ist wirklich, bis man ordentliche Bilder gefunden hat, und das sehe ich zum Beispiel bei vielen Leuten, dass alles nicht zusammenpasst. Das heißt, man muss auch erstmal so überlegen, was für einen Style will ich denn? Und bei Creatorway zum Beispiel, diesem besagten Podcast, haben wir einen ganz, ganz bestimmten Bildstil. Das ist sowas, das nennt man Direct Flash. Also es soll alles ein bisschen leicht überbelichtet sein, alles sehr authentisch, immer so ein bisschen so als hätte man es selber gemacht, also ein ganz bestimmter Bildstil. Und da sind auch zum Beispiel alle, die damit arbeiten, haben dann so wirklich so Bilderboards gekriegt, so das soll nicht so, oder auch fürs Cover, das muss so nah dran. Das heißt, das habe ich alles einmal vereinheitlicht. Und dann ist es jetzt einfach super easy, welche Stockfotos kann man im Prinzip einfach nehmen, dieses Moodboard halten, passt das dazu, ja, nein. Und sowas kann man sich im Prinzip auch für seinen Blog einfach machen, wenn man Probleme hat, so, boah, was nehme ich jetzt und so. Einmal so ein bisschen so eine Stilrichtung festlegen und dann passt das. Weil ganz oft ist es so, dass man dann dazu neigt, irgendwelches Zeug zu nehmen, nur weil es halt gerade vom Inhalt her passt. Und dann sieht das aber alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt aus.
Ja, 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 da sagst du was. Wie stehst du zu diesen ganzen kostenfreien Stockmaterialien? Also so, ich habe da ja, bei kostenfrei habe ich ja immer so ein bisschen das, also die Zahnschmerzen, so ja, kann man machen, aber dann bitte bearbeite die Bilder nach, weil ansonsten ist es halt so schon 100.000 Mal gesehen und schon 100.000 Mal benutzt. Oder bist du da anderer Meinung?
Ich finde, es kommt immer auf den Zweck an. Also ich finde, auf prominenten Seiten, ich sehe manchmal bei so sehr großen Firmen auf der Startseite ein Foto von Unsplash. Und dann, dass dieses Foto hat, habe ich auch schon 50.000 Mal gesehen. Dann denke ich mir so, an der Stelle hätten sie einfach nicht sparen sollen. Dann sollten sie lieber eins kaufen. Ich finde, für so einen Blogartikel, ja, da wäre ich jetzt persönlich nicht so streng, weil das Gute ist auch, also es gibt, die meisten werden wahrscheinlich Pexels und Unsplash kennen bei diesen Gratis-Dingern. Da kommen täglich inzwischen so viele neue Fotos rein, dass da einfach das Volumen so groß ist, dass man, finde ich, also, und gerade bei mir ist zum Beispiel so, wir legen das dann auf Blog-Grafiken und so, das ist, hat schon noch einen sehr, sehr besonderen Touch oder auch so Canva-Bilder oder so. Aber wenn man halt was Besonderes will, dann würde ich auf so wichtigen Seiten, Startseite, über mich Seite, halt Verkaufsseiten oder so, da würde ich tatsächlich nicht sparen. Also ich persönlich bin ein Fan. Das ist keine Werbung, also unbezahlte Werbung von Stocksy. Also STOCKSY. Und da kann man zum Beispiel ein Bild in kleiner Größe für $15 oder so kaufen. Ja. Und viele sagen dann, oh, $15. Aber es macht halt einen mega Unterschied. Und die haben zum Beispiel wirklich sehr viel in diesem Stil, den ich cool finde. Super authentisch, kein Zahnpasta-Lächeln, alles so super halb raw. Ich liebe die. Also ich lasse da unendlich viel Geld. Wie gesagt, unbezahlte Werbung. Aber sowas würde ich mir überlegen für Seiten, wo es jetzt, also wie gesagt, Blogpost, wenn man da super viele raushaut, übersteigt vielleicht ein bisschen das Budget. Aber wenn man sagt, so ab und zu mal so ein Kracherbild, kann ich mega empfehlen. Und dann ist man auch so ein bisschen frei von dem, dass alle das Gleiche haben. Aber ich finde, für so Blog-Grafiken oder so würde ich persönlich jetzt sagen, lieber das Ding mit einem Stockfoto veröffentlicht als
gar nicht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Da bin ich, das finde ich auch. Und also so mein Tipp auch, unbezahlte Werbung. Ich habe ein Abo bei Adobe Bilddatenbank. Und ne, so die sind verhältnismäßig günstig. Ich glaube, ich habe 39 Euro zahle ich im Monat und habe aber 10 Bilder frei. Und das finde ich ist ein guter Preis. Das ist ein sehr guter Preis. Und ne, die Bilddatenbank ist so riesig. Da musst du natürlich, also muss man schon ein bisschen gezielter suchen, um richtig geile Sachen zu finden. Findest du aber immer. Und die haben noch eine AI mit am Start. Das heißt, also so, du kannst über AI da direkt auch die Bilder entweder bauen lassen, beziehungsweise dann auch entsprechend verändern lassen. Mhm. Und das ist da dann eben auch über einen so ein Credit mit drin. Und das fand ich ganz gut. Ja, also das ist echt ein gutes Ding.
Ja, muss man mal gucken, was man will, weil dieses Stocksy ist zum Beispiel eher so kuratiert. Also da kann ich im Prinzip auf die Startseite gehen und finde direkt 20 Bilder, die ich mir kaufen will. Aber sind halt teurer. Okay. Das heißt, wenn man mehr Zeit hat, wahrscheinlich dann durchzugucken. Also ich finde im Prinzip bei fast allen Stockfotodingern das Gute. Aber man muss halt je nachdem, was du auch gesagt hast, mehr suchen, dass man halt die Diamanten sozusagen findet.
Ja, das stimmt. Aber da muss ich mal gucken. Stocksy kenne ich nämlich noch gar nicht. Also so werde ich gleich im Anschluss an unser Gespräch.
Ja, ist das Grab meines Geldbeutels sozusagen.
Wirklich? Ah, okay, was ist es bei mir? Ja, bei mir sind es dann eher die Sachen, die Clips für YouTube, die ich dann zwischendurch immer nochmal zukaufe, weil ich werde demnächst einen YouTube-Kanal starten und habe schon angefangen zu schneiden. Ja, ich bin noch nicht so super begeistert so selber, aber das Schneiden macht Spaß. Also alles andere finde ich doof, aber Schneiden finde ich gut.
Bei den meisten ist es andersrum.
Ja, also das macht echt total Spaß. Ich habe sofort verstanden, ach, so geht das und so kannst du die ganzen Sachen da reinschneiden. Und das finde ich richtig gut, weil dann ist das Ergebnis nachher auch besser. Ne? So, aber dieses Aufnehmen und du musst dich vorher schick machen und dann stimmt das Licht nicht. Also Schreiben, Blogschreiben ist viel einfacher, finde ich.
Ja, haben wir das nicht auch diskutiert? Also wer hier das erstmal zuhört, Anja war auch in meinem Podcast zu Gast. Genau. Also wer da reinhört. Aber haben wir da nicht auch diskutiert, dass es auch quasi so eine Hierarchie an Schwierigkeiten gibt? Sonst habe ich es mit jemand anderem diskutiert. Also quasi Blog ist das Einfachste.
Nee, haben wir auch drüber gesprochen.
Dann Ton ist vielleicht schon ein bisschen mehr und Video ist halt so ein bisschen das, was quasi in Anführungszeichen am anstrengendsten ist. Aber man kann halt auch aus jedem Blogartikel, im Prinzip ist das ja wie ein Skript für ein Video, von daher.
Genau, genau darüber haben wir gesprochen. Ja, ja, genau. Weil es ging darum, ne, so bloggen oder auch Buch schreiben und ne, so wie man den Content dann immer wieder verwertet. Ne? Mhm. Und genau das mache ich jetzt. Ne? So, ich gucke mir alle meine Blogartikel an und da werden jetzt natürlich Videos draus, weil die Skripte sind alle da. Ich muss sie nur umsetzen.
Ja, genau. Und das ist halt auch das Coole, das kann ich auch noch als ein bisschen Hack verraten. Dass ich habe das auch gemacht. Also ich bin gerade so ein bisschen letztes Jahr bei YouTube angefangen. Und das Coole ist eben, wenn man Artikel hat, die sehr gut bei Google ranken, da kann man ja das Video da reinsetzen und dann bekommt automatisch dieses Video, weil halt einige Leute da immer draufklicken werden, bekommt halt relativ viele Views, also quasi Ansichten. Mhm. Und dann denkt sich YouTube so, okay, das ist ja ein relativ neuer Account, aber da klicken ja alle auf dieses Video. Und das heißt, wenn man mal einen Kanal hat, das kann man natürlich auch rückwirkend von YouTube wieder auf seinen Blog machen. Also kann man in alle Richtungen machen, aber wenn man erstmal einen guten Kanal hat, dann kann man das so zwischendingsen. Und ich hatte zum Beispiel letztes Jahr so einen kleinen Erfolgshit mit einem komplett neuen YouTube-Account, den ich für Creatorway gemacht habe. Den werden wir dieses Jahr wieder aufleben lassen. Mhm. Da hatte ich einen Artikel über Midjourney. Den habe ich auch gar nicht ganz allein geschrieben. Also ich glaube, da, weil wie gesagt, ich schreibe gar nicht mehr alle selber. Das heißt, wir hatten den Artikel. Und dann habe ich zu diesem Artikel ein Video gemacht und habe den in den Artikel gesetzt. Und weil zu dem Wort Midjourney, was so ein AI-Tool ist, im Prinzip Platz 3 oder so bei Google war das. Und dann haben halt alle auf dieses Video geklickt und dann hatte das ganz schnell 20.000 Views, obwohl das ein komplett neuer Account war. Das heißt, ich auch so, okay, krass. Also das heißt, da kann man dann auch sein bestehendes Momentum in dem einen Content-Kanal sozusagen mitnehmen. Und das finde ich schon ziemlich cool. Das gleiche mache ich jetzt auch bei Podcasts. Das heißt, ich habe jetzt ab und zu mal so Themen im Podcast, wo ich gucke mir dann unsere besten Artikel bei Google an und dann überlege ich, zu welchem Artikel könnte man denn mal eine coole Podcast-Folge machen. Ja. Obwohl eigentlich das Thema quasi jetzt vom Webdesign getrennt ist, manche so Überlappungen gibt es. Wir hatten zum Beispiel ein Ding zur Über-mich-Seite, was super läuft, also wie man eine Über-mich-Seite aufbaut und schreibt. Und dann habe ich das als Podcast-Folge verwandelt und das wird dann natürlich auch gehört, weil das dann in diesen Artikel reingepflanzt ist, noch als Hördatei. Und das ist einfach so echt nett, wenn man das einfach einmal aufgesetzt hat, weil dann kann man das in allen Varianten wieder quer verwenden. Das heißt, das kann ich mega empfehlen. Ja. Und das ist halt cool, weil wenn man erstmal so ein Google-Ding am Laufen hat, das dauert sehr lange, bis das wieder runtergeht. Das heißt, sowas ist wirklich sehr, sehr lang.
Ja, krass. Aber das ist sowieso so, ich sag mal, mit allen Sachen, ne? So was ich zum Beispiel auch grundsätzlich mache am Ende meiner Blogartikel, ne? So, wenn du noch mehr wissen willst, natürlich, also innerhalb meiner Blogartikel immer aufs Freebie und, ne? So diese ganzen Geschichten. Aber am Schluss immer, ne? So folg mir auch auf Instagram oder LinkedIn, da kriegst du noch andere Tipps und, ne? So, da kommt das und das, dann vielleicht nochmal zwei Kacheln dazu, dass man sehen kann, was es ist, um so die Leute vom Blog dann auch wieder, also in meinen Instagram-Account zu kriegen, in meinen LinkedIn-Account zu kriegen oder ne, so in meinen Newsletter, dass es wirklich alles immer untereinander vernetzt ist, weil ich habe immer Leute, die entweder nur im Newsletter sind, die über meinen Blog in meinen Newsletter gekommen sind, mich sonst noch nie gesehen haben oder eben auch umgekehrt. Und das soll ja nicht so sein. Ne? Wir wollen ja auf allen Kanälen auf jeden Fall Traffic erzeugen.
Ja, und das ist wirklich auch eine Sache, die ich bei mir selber mega sehe, dass ich selber auch totale Content-Tendenzen in einzelnen Plattform habe. Das heißt, manche Leute, von denen will ich den Newsletter gar nicht, aber ich gucke mir halt gerne, keine Ahnung, deren Videos oder so an. Oder ich höre einen Podcast gerne. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Podcast, den höre ich schon relativ lange und da habe ich auch den Newsletter bekommen. Aber ich habe festgestellt, der Newsletter ist eigentlich irrelevant, weil das im Prinzip so eine Verlängerung ist. Den brauche ich jetzt nicht mehr, aber den Podcast höre ich trotzdem. Das heißt, das ist auch so eine Sache, dass man einfach sich davon wirklich auch quasi befreien muss, dass einer überall hört oder einer überall alles anguckt. Eigentlich ist man der Einzige, der überall alles mitbekommt, das heißt.
Ja, das stimmt. Aber ne, so gut wie möglich diese ganzen Querverlinkungen nutzen, weil ne, so das eine bringt das andere dann ja wieder nach oben. Aber meistens ist es schon so, ist es bei mir auch so, dass ich mich bei den Leuten, denen ich folge, für einen Kanal entscheide. Stimmt, da hast du recht. Das stimmt. Ach, guck mal hier, ist mir wieder was aufgefallen. Wieder was gelernt. Neue Erkenntnis, verrückt. Victoria, wir quatschen jetzt schon 46 Minuten und ich glaube, wir könnten noch weitere 46 Minuten ohne weiteres füllen. Wo findet man dich und wie kann man dich erreichen? Wo kann man dir folgen? Erzähl doch mal, mach mal ein bisschen Eigenwerbung.
Jetzt kommt die Werbung, genau.
Jetzt also, kommt die Werbung.
Ja, genau. Also ich habe ja im Prinzip diese zwei, ich sage jetzt mal Arme. Das heißt, derjenige, der über diesen Podcast, also über die Creator Economy mehr wissen möchte, ist creatorway.de, also auf Englisch creator und dann Weg sozusagen.de. Da gibt es einen Podcast, da gibt es Newsletter und das beschäftigt sich wirklich mit der Creator Economy, also mit Content, Geld verdienen. Nicht nur so Influencer-Ding, was viele damit verknüpfen, sondern wirklich so, wie man auch durch einen Blog, durch einen Podcast und so, wie kann man das monetarisieren, größer machen und so weiter. Das ist creatorway.de. Da könnt ihr alle hingehen. Und das zweite ist, wer sich für das Thema Website, also Geld verdienen mit Websites quasi oder Websites größer machen, beschäftigt, der kann auf victoriaweber.de gehen. Und da gibt es wirklich Kurse, Tutorials, riesengroße Content-Strecken, inzwischen auch ein YouTube-Kanal zum Thema Website, sowohl wenn man sie für sich selber baut, als auch für Kunden. Also inzwischen sind auch viele Webdesigner unterwegs und eben auch das, wie man halt mit Google dann die Website pusht. Das sind die zwei Hauptorte und ab der Website geht's dann halt in alle anderen Kanäle weiter.
Dann geht's rund, ne? Genau. So sieht's aus. Victoria, ich danke dir für deine Zeit und vielen Dank für dieses kurzweilige Gespräch. Wie gesagt, ich gucke da die ganze Zeit auf die Uhr und denke so, das kann nicht sein, so lange reden wir noch gar nicht. Vielen Dank.
Danke auch. Ciao.
So. Das war's schon wieder vom Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Geht auf Victorias Seiten, guckt euch das einmal an und ne, so, wenn ihr eine Internetseite bauen lassen wollt, ist Victoria auf jeden Fall die richtige Adresse oder wenn ihr dazu auch noch mehr wissen wollt. Das war's von mir für heute. Das war der Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht, habe ich schon gesagt, ne? Ich wiederhole mich. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder am Start bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.